Christsein heisst ja eigentlich, der Jesus ist mein Rabbi, mein Lehrer, mein Vorbild, dem laufe ich hinein an. Den will ich kopieren mit meinem ganzen Leben. Und von daher ist eigentlich die nächste Liebe gegeben, weil wenn ich sein Leben anschaue, wie er gelebt hat bis hin, sein Leben geschenkt hat, am Kreuz, also gestorben ist für die Menschen, dann ist es eigentlich völlig klar, wenn ich mich als Christ bezeichne, dass das zu meinem Grundauftrag gehört.
Glauben und denken. Gott suchen, Spiritualität leben. Ein Podcast von ERF Media Schweiz in Zusammenarbeit mit der VBG. Wenn man nachliest, wie Jesus gelebt hat, fällt etwas auf. Er hat keine Berührungsängste gehabt. Jesus hat sich häufig mit den Leuten abgegeben, die am Rand der Gesellschaft waren. Aussätzige, Kranke, Arme. Und das Handeln von Jesus haben sich immer wieder Leute als Vorbild genommen. Diakonie, also das Dasein für die Armen und sich um die kümmern, die am Rand sind von der Gesellschaft, ist darum auch einer der Grundpfeiler des Christentums. Vor allem von der sozial-ethischen Tradition. Und dieser Tradition gehen wir heute mit dem Felix Rutter auf den Grund. Ich bin Leonie Walder und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Nächstenliebe, das ist so ein urchristlicher Begriff und den wollen wir heute etwas genauer anschauen. Es geht nämlich um die sozial-ethische Tradition, also um ein Christentum, das sich dadurch auszeichnet, dass man sich um die Armen kümmert oder sich grundsätzlich fürs Wohl und das Bedürfnis von seinen Mitmenschen einsetzt. Darum meine erste Frage heute ist, was war das letzte Mal, wo dir jemand ganz unerwartet etwas Gutes da hat?
Es kommt mir in den Sinn, wir haben in unserem Haus seit einem Jahr afrikanische Familie. Er macht einen Postdoc als Wirtschaftler von Ghana. Und vielleicht vor ein paar Wochen habe ich ihm mal gesagt, du, wo er mich gesehen hat, was machst du? Dann habe ich gesagt, ja, ich muss jetzt da auf, sowieso, ich muss einen Freund besuchen, der bettlägerig ist, seit Monaten Rückenprobleme hat und ich muss einen Besuch machen und dem geht's nicht gut. Und das Interessante war, dann, 3 Wochen später, als ich ihm wieder begegnet bin, dem Daniel, fragte, wie geht's deinem Freund? Das hat mich tief berührt, dass der noch an das denkt und das irgendwo im Herzen trägt. Also, das ist für mich ein wunderbares Zeichen gewesen, wo mir gut da hat, ja.
Zu merken, jemand hat mir wirklich zugelassen,
ja.
Wir reden ja eben heute über die sozialethische Tradition. Man hört in diesem Zusammenhang einmal auch das Wort Diakonie. Kannst du uns die 2 Begriffe vielleicht mal schnell erklären? Was muss man unter Diakonie und Sozialethik verstehen?
Also grundsätzlich redet man vom Christsein. Das sind 3 Begriffe, die immer wieder kommen. Liturgie, Liturgia, also jetzt, das heisst Anbetung von Gott ist zentral. Das zweite, was zentral ist, Martyria, das ist Verkündigung, Kommunikation über den Glauben. Und das dritte ist eben Diakonia, wo eigentlich bedeutet, die helfende, solidarische Zuwendung zum anderen, zum Mitmensch. Das gehört, die 3 Sachen gehören zum innersten Kern vom christlichen Glauben. Und sie spiegeln eigentlich auch etwas, also Diakonie spiegelt etwas von dem wider, was die Bibel beschreibt, dass der Gott sich der Welt zuwendet und den Menschen. Dass ihm die Welt nicht egal ist. Und von daher ist das etwas ganz zentral christliches und sozialethische Tradition meint halt einfach eine Tradition, die vor allem auf dem Weg Gott will begegnen, indem sie am Nächsten dient. Also eben, ich habe glaube das schon mal erwähnt, mir ist das aufgefallen, Mutter Teresa von Kalkutta, innerlich ist ihr Gott irgendwie abhanden gekommen, aber sie hat dann gesagt, immer, wenn ich den Armen dienen kann, dann spüre ich Gegenwart von Gott. Da ist Gott präsent. Also der Weg, die sozialethische Tradition betont die Suche von Gott und das Dienen an Gott, am Mitmensch. Und von daher meint sie eigentlich auch, ich diene nicht nur ihm, sondern ich bin beim armen Mitmensch. Mhm. Ich bin ganz solidarisch mit ihm. Das wäre das Anliegen. Und von daher ist natürlich die Diakonie immer auch politisch.
Ja.
Also das ist mir ganz wichtig, dass ich sage jetzt mal so, wenn ich abstimmen und wählen, dann müsste ich doch eigentlich immer im Fokus haben, nicht, dass die Reichen reicher werden, sondern dass für die Armen gesorgt wird. Wähle ich Leute, die nur meine Freunde schützen und mehren, oder wähle ich Leute, die vielleicht etwas beschliessen, das mich etwas kostet, aber dafür kommt es den Armen zu gut.
Das wäre ein sozialethischer
Ansatz. Und ich denke, das wäre urchristlich. Ja.
Jetzt, gerade im Christentum, eben, wenn man von dem sozialen Engagement redet, von Diakonie und so weiter, dann redet man häufig auch von Nächstenliebe. Mhm. Wie würdest du den Begriff Nächstenliebe definieren?
Alle Gebote oder Verbote in der Bibel, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, gipfelt doch eigentlich in dem Wort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jetzt, wie soll ich den anderen lieben? Also im Gleichnis, wo Jesus braucht, das ist Matthäus 25, wo er erzählt vom Endgericht. Ich bin arm gsi, ich bin hungrig gsi, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin nackt gsi, ihr habt mich eingekleidet. Ich bin ein Fremdling gsi, ihr habt mich aufgenommen. All die sechs Werke von der Barmherzigkeit werden aufgezählt und dann sagt einer, ja, ich habe nicht gewusst, dass du da bist. Und dann sagt Jesus, was ihr an meinem Ärmsten zu lieb da habt ihr mir zu lieb da. Also das gehört zum innersten Kern vom Christsein. Das, was ich den Mitmenschen tue, tue ich Gott zu lieb letztlich. Das ist die nächste Liebe.
Also das Handeln, Liebe.
Genau, ja. Gut, und jetzt, ich meine, du und ich, wir treffen sehr wahrscheinlich selten auf einen Hungrigen oder auf einen Nackten, wo wir können irgendwo bekleiden. Es meint letztlich eigentlich, dass ich, es gibt ja noch die anderen, die goldige Regel. Was du nicht willst, dass man dir tut, tu es am anderen auch nicht. Oder was du weißt, dass der andere gern hätte, tust du ihm. Mhm. Das heisst, ich muss eigentlich nur auf mich schauen und dann weiss ich, was der andere brauchte und gern hätte. Und das wäre eigentlich praktisch in Nächstenliebe. Und Nächstenliebe fängt dann dort an, wo ich genau die Eigenliebe überspringe, wo die nicht mehr Grenzen ist von meinem Tun, sondern Grenzen gibt es nicht mehr in dem Sinne, ich schaue nur noch auf die Not vom anderen, vom Gegenüber. Von daher ist Nächstenliebe auch immer auch mit einer gewissen Arbeit verbunden gegenüber meinem inneren Schwäche, die eigentlich nur auf sich selber schaut.
Also, dass ich meine eigenen Bedürfnisse nicht im Vordergrund habe, sondern sehe, was braucht mein Umfeld.
Ja, meine Bedürfnisse sollen eigentlich einen Maßstab geben, um zu überlegen, was hat der andere für Bedürfnisse, könnte mir eigentlich einen Maßstab geben. Aber sollen nicht Grenzen setzen für mein Tun.
Ja.
Das heisst, der Nächste liebe ich lieber den Nächsten gleich wie mich selber. So meint es Jesus ja.
Warum spielt denn die Diakonie die Nächstenliebe, all die Wörter, warum spielt das in der Geschichte der Kirche bzw. im Christentum grundsätzlich so eine grosse Rolle? Warum sind das so zentrale Themen?
Ja, Christsein heisst ja eigentlich, der Jesus ist mein Rabbi, mein Lehrer, mein Vorbild. Dem laufe ich hinein an. Den will ich kopieren mit meinem ganzen Leben. Und von daher ist eigentlich die Nächstenliebe gegeben, weil wenn ich sein Leben anschaue, wie er gelebt hat bis hin, sein Leben geschenkt hat am Kreuz, also gestorben ist für die Menschen, dann ist es eigentlich völlig klar, wenn ich mich als Christ bezeichne, dass das zu meinem Grundauftrag gehört. Die Bibel sagt ja mal, wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann eigentlich nicht behaupten, dass er Gott liebt, den er ja nicht sieht. Und Brüder ist natürlich nicht gemeint, nur der nächste Verwandte, sondern Jesus, wenn Jesus mein Vorbild ist, dann ist jeder Mensch ist sein Brüder gewesen eigentlich. Man kann darum schlichtweg nicht behaupten, man liebe den biblischen Gott, man folge am biblischen Jesus nach und den Nächsten nicht ehren, nicht liebevoll umgehen mit ihm, nicht, ich sage es mal, sozial-karitativ tätig sein, diakonisch tätig sein. Es gibt noch einen schönen anderen Vers im 1. Johannesbrief 3. Steht einmal, wenn du Güter von der Welt hast und du weißt, dass dein Bruder oder der Mitmensch starbt, dann kannst du doch nicht das Herz von dem verschliessen, sonst ist die Liebe doch schlichtweg nicht bei dir die Liebe von Gott. Es gibt so ein schönes Lied von Tese, Ubi Caritas et Amor Deus Ibi ist, also wo Liebe und Barmherzigkeit ist, da ist Gott selber anwesend.
Also die Bibel redet einfach
völlig klar.
Ganz zentral eigentlich darüber, Nächstenliebe ist zentral.
Ganz zentral,
Und wir sehen es auch an Jesus, weil er auch keine Berührungsängste hat mit denen, die die Leute sonst nicht unbedingt zu tun haben.
Und man sieht es auch in der ganzen Kirchengeschichte dann. Ja. Warum sind nur im Abendland Spitäler entstanden, Armenpflege, Warum?
Das ist das christliche Erbe. So.
Genau, das ist das christliche Erbe, ja.
Also, wenn wir in der Bibel schauen, dann sehen wir eben, Jesus hat das gemacht. Er ist zu den Ärmsten, hat dann mit denen geredet, wo die einen Leute gefunden, mit denen wir eigentlich keinen Kontakt haben. Jesus selber ist ja auch in Armut auf die Welt gekommen. Oder? Wir lesen, dass er in einem Stall geboren ist, in einer Krippe hat müssen schlafen, weil es dann kein Bett gab für ihn. Was heisst denn das jetzt für uns konkret? Müssten wir auch unseren Besitz aufgeben, wenn wir Jesus ernst nehmen?
Ich glaube es nicht. Also ich glaube, dass es eine spezielle Berufung ist, wenn man das man völlig alles verschenkt. Aber wenn man Jesus nachfolgt, dann würde ich mindestens die Frage umkehren, die viele stellen, christliche, im christlichen Kontext. Wie viel muss ich dann schenken von dem, was ich habe, damit es genug ist? Ich würde sagen, eben die Frage umkehren, nämlich, wie viel von dem, was ich habe, soll ich für mich brauchen?
Ja.
Und den Rest müsste ich eigentlich frei können geben. Der John Wesley, der Gründer der Methodisten, der sagt einmal, verdien so viel, wie du kannst, spar so viel, wie du kannst und dann verschenk so viel, wie du kannst.
Ja.
Und es müssen eben nicht alle Franz von Assisi oder Mutter Teresa werden, aber ich würde schon sagen, wir im Westen haben schon eine Tendenz, unser goldiges Kalb, das wir umkreisen, ist unser Besitz, unser Geld. Zusammengefasst unter dem Wort Mammon. Mammon ist wie eine Macht. Also, darum sagt der John Wesley nochmal, wenn ich dann Geld verdiene, dann gebe ich es möglichst schnell weiter, damit es den Weg zu meinem Herz nicht findet.
Ja.
Und Mammon, ich sage jetzt mal eben, alles, was wir besitzen, hat eine Eigenschaft, klebrig zu sein, uns anzuhaften und wie eine Macht, uns zu besitzen, zu besetzen. Viele Menschen haben Ehen kaputt gemacht wegen dem Mammon, wegen dem Besitz, wegen dem Geld oder ihre Gesundheit ruiniert. Also das ist etwas, was in unserer Gesellschaft doch sehr verbreitet ist. Leute, die, ich sage jetzt mal, von dem Geist von Mammon umsessen sind oder so, die können das selten etwas einfach verschenken, ohne zu chillen drauf, was komme ich zurück über.
Ja.
Also, es ist immer ein Hintergedanke dran, was nützt mir, wie komme ich zu dem und so weiter. Also, einfach.
Besitz hat einen hohen Stellenwert dann plötzlich.
Einfach mal ganz verschenkend leben können, kann man dann eigentlich nicht.
Also, würdest denn du sagen, eigentlich geben wäre ich seliger als nehmen? Wäre das der richtige Weg?
Eindeutig. Also, es gibt einen Vers irgendwo in der Bibel, geben ist seliger als nehmen. Und ich bin dem mal nachgegangen und habe gefunden, dass alle grossen spirituellen Meister in der Weltgeschichte, also Konfuzius, Buddha und so weiter, alle so einen Satz abprägen. Und dann habe ich einmal eine Gesundheitsstudie gefunden, eine ganz weltliche Gesundheitsstudie, die hat herausgefunden, dass Leute, die grosszügig umgehen mit ihrer Zeit, ihren Ressourcen, sei es Geld oder irgendetwas, dass die viel gesünder leben, schlichtweg, und glücklicher sind.
Ja.
Und die Studie hat dann am Schluss gesagt, man könnte sehr viel Geld in einer Gesellschaft einsparen, wenn man die Leute würde lehren, grosszügig leben. Dann könnte man nämlich, erstmal wären die viel gesünder, man hätte weniger Gesundheitskosten.
Ja.
Und zweitens, den Armen wäre mehr geholfen, wo man auch wieder finanzieren muss vom Staat wegen. Also, das grosszügige Gehen, das ist ganz wichtig. Und vielleicht noch, es ist ja nicht so, dass die Reichen nur in der Gefahr sind, vom Mammon besessen zu sein.
Ja.
Es gibt ja Reiche, die ungeheuer grosszügig sind. Und Jesus nennt dann die gute Verwalter. Für die ist der Besitz, den sie haben, etwas, das sie verwaltet. Wo nicht sie besitzen, sondern sie haben es zur Verfügung gestellt, um das zu verwalten.
Ja.
Und wenn sie ein Neues überkommen, dann fragen sie sich, ja, wie kann ich das wieder gewinnbringend für die Welt einsetzen? Also, wie könnte ich es investieren, damit es den Armen hilft? Auf der anderen Seite gibt es auch arme Leute, die denken auch nur an das Geld. Sie kommen immer zu kurz. Aber es gibt auch Arme, bei denen kann man es glücklich sein lehren.
Also das heisst, es geht nicht grundsätzlich darum, wie viel habe ich oder wie viel gebe ich effektiv, sondern was habe ich für eine Haltung zu Besitz und Geld?
Ja,
ist das etwas, wo ich alle anscharren will?
Genau.
Oder ist das etwas, wo ich nehme und gebe?
Ja, also es ist die Innerhaltung. Ob ich arm oder reich bin, ist der Besitz etwas, wo ich Herr darüber bin,
ja,
oder ist der Besitz Herr über mich?
Ja.
Und das ist dann eben, wie bin ich ein guter Verwalter von dem, was ich habe?
Das ist ja in der Theorie eigentlich relativ klar, oder? Sogar die Wissenschaft vielleicht, es macht glücklicher zum Geben. Wir wissen, wir würden auch geliebt werden, also macht es ja Sinn, dass wir unsere Nächsten auch lieben. Das ist irgendwie alles so ja, noch stimmig, wenn man so darüber redet. Jetzt ist aber das Problem, in der Praxis ist es dann aber gleich nicht so einfach. Dann wird man jetzt vielleicht, ja, so, auch wenn es nur ein Fünfliber ist, gleich für sich behalten, weil man gerade wegen einen Kaffee holen und nicht dem Bettler oder Bettlerin geben. Was sind denn so unsere grössten Stolpersteine, wenn es darum geht, die Liebe wirklich zu leben?
Ja, sind über die Jahrtausende sind der innere Schweinehund, würde ich mal sagen. Also einfach die grundsätzliche Ich-Bezogenheit. Ich.
Ja.
Und das ist auch, man findet das sogar auch als fromm verkleidet. Ich und mein Weg in den Himmel. Ich bin fromm, damit ich in den Himmel komme. Also, es gibt wirklich eine Tendenz in der Christenheit, dass ich und mein Heil ist im Zentrum.
Mhm.
Und Paulus sagt einmal, ich wäre bereit, mein Heil zu opfern zum Heil vom Volk Israel, wo ich daraus raus bin. Ich bin ja auch ein Jude, sagt Paulus. Also, ich wäre bereit, das aufzugeben, was ja nicht meine Sache ist. Ich kann nicht entscheiden darüber, das wäre Gottes Sache. Aber einfach der Hunger nach Gerechtigkeit, wo Jesus sagt in der Bergpredigt, selig sind die Hungernden nach Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit heisst doch eigentlich, dass die Armen, die Ausbeuteten, die am Rand stehen, zu ihrem Recht geraten. Es ist ja zum Beispiel interessant, das Wort Almosen ist im griechischen Denken denkt vom Reichen, wo gnädigerweise etwas nach oben gibt.
Ja.
Almosen geben. Im hebräischen Denken ist Almosen eigentlich ein Recht vom Armen, der hat das Recht, dass für ihn versorgt wird. Also, ich verletze ein Recht, wenn ich nicht gebe.
Mhm.
Das ist im hebräischen biblischen Denken. Und nicht, ich bin der, der so grosszügig von oben runter ein bisschen etwas schenkt. Also, ich würde noch mal den Satz sagen, der Glaube, der muss immer irgendwo sich auch auf die Armen gerichtet sehen. Also, der Johann Baptist Metz, das ist ein Theologe, den ich sehr schätze, sagt einmal, die Mystik der offenen Augen. Wenn ich nur schon mit offenen Augen durch die Welt gehe, dann merke ich doch, da gibt's so viel Ungerechtigkeit, da gibt's so viel Elend. Und ich denke wirklich, Menschen, die diese offenen Augen haben, die hungern dann nach dieser Gerechtigkeit. Es kann doch nicht sein, dass die Welt vor die Hunde geht, weil irgendein Putin Krieg will oder irgendeiner. Also, ich mag mich erinnern, während dieser 2 Jahre Pandemie hat mal jemand ausgerechnet, dass die 10 reichsten Männer der Welt in dieser Zeit einen Besitzzuwachs von 500 Millionen, das sind 1000 Milliarden.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Und in der gleichen Zeit sind mehrere 100 Millionen Menschen völlig verarmt. Da kann mir niemand sagen, das ist gerecht. Das ist kein gerechtes System. Ja.
Also zuerst mal muss man die Ungerechtigkeit sehen,
Das
muss einem das Herz bewegen und dann sollte man auch noch handeln. Oder?
Ja.
Das
ist so ein bisschen, aber ich glaube, es ist in uns Menschen hineingelegt, dass wenn wir die Not sehen, dann kannst du eigentlich nur ungeheuer abgestumpft sein, wenn du das nie gemacht hast, dass du dann nicht ein weiches Herz bekommst.
Wie kann ich das trainieren, das weiche Herz? Jetzt, wie kann ich das irgendwie verinnerlichen und auch die dienende Haltung ich als Selbstverständlichkeit anhaben. Gerade wenn ich merke, die Ich-Bezogenheit wird immer so drüber kommen.
Ja.
Wie kann ich das üben?
Also wir sind im letzten Herbst sind wir mit den 2 ältesten Enkeln, einem Bub und einem Mädchen, Zwilling zwar, aber sind wir in Paris gewesen. Und da hat es viele Bettler am Strassenrand gehabt, also die wirklich ihr Leben auf der Strasse verbringen. Und die Enkel haben noch wirklich, das hat sie zu tiefst innen bewegt.
Mhm.
Da habe ich schon gemerkt, wie hart mein Herz schon geworden ist im Vergleich zu denen. Und sie haben uns angebettelt, gebt ihr mir Geld, dass ich es denen geben kann. Und das hat uns so gut da wieder, dass wir gelernt haben, wieder das weiche Herz überzukommen. Und für mich ist ein Beispiel der Franz von Sales. Das ist ein Seelsorger von der Zeit der Reformation, ein Bischof wäre eigentlich der Bischof von Genf gewesen, aber dort war der Calvin an der Macht gewesen. Und der Sales sagt einmal, du musst den Tag durch immer wieder kleine Heimkehr üben. Du musst immer wieder mal einkehren bei Gott. Ein kleines Gebet, ein kleines Gedanken. Ich denke mal, Gott, du bist da, weil dann ist die Chance gross, dass dein harte Herz weich wird.
Mhm.
Dass die Liebe von Gott durch dich kann zu diesen Menschen fliessen. Darum halt immer wieder mal ein, wenn der Tag, ich sage es mal, so hektisch ist, dass also die Liebe, die du am Morgen gedankt hast, im Gebet ein bisschen fromm da hast und so weiter, dass die Liebe erkaltet langsam, die Wärme ist verschwunden in deinem Herz, deine Augen sind nur noch auf den Computer gerechnet. Die kleine Einkehr bei Gott öffnet dich wieder für sein Anliegen, nämlich du sollst ja diesen Menschen dienen in dieser Welt. Und das Zweite, was passieren mit dieser kleine Heimkehr bei Gott. Je mehr ich bei Gott mich daheim weiss ich mich zutiefst geliebt.
Mhm.
Und Menschen, die geliebt sind, die können verschenken. Menschen, die immer das Gefühl haben, sie kommen zu kurz, die müssen alles heben, krampfhaft. Und wenn ich merke, hey, der Gott, dem, der die Welt gehört, der steht zu mir, ich komme nicht zu kurz. Das öffnet mein Herz, dass ich verschenken kann. Also es ist ein Übungsweg, aber ich denke, eine der besten Übungen aus meiner Ich-Bezogenheit auszubrechen können, ist das Leben mit Gott.
Also es gibt einen Perspektivenwechsel und ich weiss auch, ich muss nicht nur für mich selber sorgen, weil Gott sorgt für
Gott
mich.
Sorgt für mich. Ich mag mich erinnern, einmal noch, als ich Schülerlager geleitet habe, dann habe ich dann einmal meine Standardpredigt. Schaut, ihr seid jetzt da, nicht damit Gott euch dient.
Ja.
Aha. Ihr seid da, damit ihr den anderen dient. Und dann dient euch Gott.
Ja.
Also, wenn
Blick auf den Nächsten.
Und wenn ihr den Blick auf den Nächsten habt, dann haben 40 andere, die für euch sorgen.
Ja.
Und sonst ist es nur einer, der für euch sorgt, nämlich du. Und diese Grundhaltung einüben, immer wieder, das wäre ja zum Beispiel Gemeinde, das wäre dann das nächste Thema bei der Heiligungsbewegung, dass Gemeinde müsste ein Ort sein, wo man das einüben könnte.
Das muss ich auch daran erinnern.
Ja.
Was denkst du, was würde Jesus heute an unserer Gesellschaft kritisieren? Also er war ja auch kritisch unterwegs gewesen, damals und hat die Verantwortlichen auch
ermahnt. Ja.
Ermahnt, genau. Was würdest du sagen, was würde er heute sagen?
Also, ich würde behaupten, er sagt über alle Jahrhunderte immer das Gleiche. Nur sagt er es ein bisschen anders, damit wir es überhaupt hören und verstehen. Und was er würde sagen, ist meine tiefe Überzeugung. Ich würde sagen, schau, such deine Ausrichtung auf Gott. Such den Gott. Such Heimat zu finden bei ihm. Und dann lieb den Nächsten wie dich selber. Also das Doppelgebot, liebe Gott mit allem, was du hast.
Mhm.
Und deinen Nächsten wie dich selbst. Also ich glaube, er würde es einfach ein bisschen anders sagen, immer wieder, so, dass ich es höre.
Ja.
Aber das ist sein Grundanliegen. Er würde dann sagen, schau, eben liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Schau, du bist geliebt von Gott. Du kommst nicht zu kurz. Und der Gott will mit dir Geschichte schreiben. Du bist ein spezieller Geschmack in dieser Welt, wo nur du bringst. Und nur du kannst denen und diesen Menschen das bringen, was jetzt die brauchen. Also, gang mit mir auf den Weg. Los auf mich und ich werde dich zu denen führen, wo du das kannst bringen, wo du musst. Und das ist natürlich am Schluss dann eben geben ist seliger als nehmen. Es ist wirklich das ist the thrill of life. Also da passiert etwas, wo einfach mehr ist als Menschen möglich. Und da muss man sagen, hey, das ist schon der Blauste so das Leben. Ja.
Also Gott, Jesus würde uns eigentlich zum gleichen ermutigen, wie er damals schon gesagt hat.
Ja.
Wir sind eigentlich noch am gleichen Punkt.
Ja, immer wieder.
Auch wenn man sich für das Gute einsetzen will, manchmal kann man ja auch so ein bisschen die Hoffnung verlieren, weil man so denkt, überall läuft es nicht und meine eigenen Möglichkeiten sind so begrenzt. Ich bin ja so klein im Angesicht von all dem, was schiefläuft und so. Was sagt das denn da, die soziale, ethische Tradition? Wie schaffe ich es, um eben nicht zu verzweifeln im Angesicht von allem Leid auf der Welt?
Das ist eigentlich letztlich die Ressourcenfrage. Also wir haben auch, ich habe das schon erwähnt, bei der Scholastik integriertes Christsein.
Mhm.
Die drei Fragen ist gottgerecht, menschengerecht, sachgerecht, was ich tue und denke. Und dann gibt es noch die Ressourcenfrage. Was ist mein Job und was ist der Job von Gott?
Ja.
Und der Bonhoeffer sagt einmal, wenn man das verwechselt, dann kommt man ins Burnout oder wird überheblich. Also das, was Gott macht, die Weltveränderung, ist nicht mein Auftrag. Mein Auftrag ist einfach treu meinem Auftrag nachzuleben.
Mhm.
Ich mache das. Und wenn ich ständig auf die Volksschillen und die ganze Welt vor Augen habe, dann erlahme ich. Dann lohnt sich, dann denke ich nur, ja, einen kleinen Tropfen auf dem heißen Stein. Ich lasse gescheiden bleiben, ich hocke vor dem Fernseher, isse meine Nüsse und trinke ein Bier. Also, dann wird mein Leben zurückfallen in Dahinleben.
Passivität.
Ja, genau. Ja. Aber eben, die Frage müsste ich eigentlich nicht stellen, ständig, was bringt's? Das ist Gottes Anliegen. Und darum eben immer wieder die kleine Heimkehr von Franz von Sales. Wenn ich den Tag durch meine Liebe erlahmt, wenn ich denke, was bringt schon, dass ich immer wieder kurz einkehre bei Gott. Hey, Gott, was willst du, dass ich tue? Oder ich bin frustriert, hilf mir. Immer wieder neue Liebe. Einfach die kleine Einkehr, ich denke, das ist sehr entscheidend. Und dann kommt mir gerade noch der Song von den Beatles in den Sinn, Hey Jude.
Ja.
Dort singen sie, Don't carry the world upon your shoulder, for you well know that's a fool. Also, du weißt ganz genau, das ist ein Quatsch. Ja. Du kannst nicht die ganze Welt auf deiner Schulter tragen. Komm. Also,
das ist auch nicht meine Aufgabe.
Nein,
das macht
nein,
Gott.
Das macht Gott, ja.
Wir können im Kleinen dienen.
Genau.
Kann man dann auch zu sozial sein? Kann man zu fest dienen?
Ja, ja, meine Psychologie redet dann vom Helfersyndrom. Ja. Und ich meine, die das Enneagramm vielleicht kennen, der Typ 2, der in der Gefahr ist, immer eigentlich nur zu helfen. Also, der Helfer sagt dann zum Taxichauffeur, fahren Sie mich irgendwo hin, ich werde überall dringend gebraucht. Nur ist er dann nicht dort, wo er eigentlich alles hört.
Ja.
Also, die Gefahr besteht, und ich habe einen Text einmal gelesen von Bernhard von Clairvaux, der hat 50 Klöster gegründet, also Zisterzienserklöster, und der hat sogar 3 Päpste auf den Thron gebracht, Zisterzienserpäpst, und zum Papst Eugen schreibt er einmal, lass mal, wenn du Menschenliebe hast, dann sind alle Menschen geliebt, gemeint. Da lobe ich dich drüber. Aber wenn du dich nicht auch dazu zählst, was soll denn das?
Ja.
Wenn du dich nicht selber als Mensch anschaust, was soll denn Menschenliebe? Und wenn du dich verlierst, weil du dich allen zusammen völlig schenkst, ja, was kannst du dann am Schluss noch bringen, wenn du dich völlig verloren hast? Also, heb du dir auch Sorge? Ich sage nicht immer, ich sage nicht oft, aber
nicht
ich sage
nur.
Doch ab und zu,
ja.
Hab Sorge für dich, nimm dir auch etwas für dich, vor allem Zeit, meint er dort im Zusammenhang. Ja, sonst brennst du einfach aus. Also man kennt ja das, es gibt so viele, die ein Burnout haben. Ich vergiss das nicht mehr. Ich bin einmal ich glaube, es war ein Ex-Blog oder so, da hat irgendein Pastor hat von seinem Gebetsleben erzählt. Und hat erzählt, er stehe jeden Morgen um 4 Uhr auf und bete 2 Stunden. Und ich dachte, da bin ich dann noch ein kleiner Betzeli-Bub. 2 Jahre später habe ich gehört, er hat einen völligen Burnout gemacht. Ich denke, wir haben das bei der monastischen Tradition gehabt. Du musst dein Mass finden.
Mhm.
Masslosigkeit ist vom Bösen.
Auch beim Helfen.
Auch beim Helfen. Find dein Mass. Herr, was ist mein Mass? Und vielleicht doch mir als bequeme Schweizer vielleicht einen Schritt mehr.
Als man denkt.
Als man denkt.
Ein bisschen aus der Comfortzone.
Ja, so wie der Mutter Teresa sagt einmal, schenke mal so viel, bis es dir wehtut.
Ja.
Also einfach mal gehen mal ein bisschen an die Grenzen und vielleicht einen Schritt drüber. Also das mit einer Bequemlichkeit ist ja doch etwas, was uns ungeheuer einlullt in der heutigen Welt.
Ja.
Aber doch, du musst dein Mass finden.
Also wie können wir da jetzt auch noch mal schnell zusammenfassen? Mhm. Sozialethik schaut eigentlich, oder die sozialethische Tradition, wie hat Jesus gelebt, wie ist er mit den Leuten unterwegs gewesen? Und man sieht relativ schnell, Jesus ist mit den Ärmsten gewesen.
Ja.
Er hat dienend gelebt, bei seinen Jüngern überall. Und die Bibel redet eigentlich immer wieder von der nächsten Liebe. Also nicht deine Bedürfnisse allein im Vordergrund, sondern immer auch mit dem Blick auf den Nächsten. So wie es Gott auch macht. Und das führt dann dazu, dass man eben grosszügig geben soll. Und man darf grosszügig geben, weil man weiss, Gott sorgt für einen.
Mm-hmm.
Ich bin nicht allein dafür verantwortlich.
Jawohl.
Jetzt, wenn wir das wieder anwenden, umsetzen, ganz konkret, wie machen wir das am besten? Wie kann man die sozial-ethische Tradition mal austesten, mal ausprobieren? Wie kommen wir da von der Theorie in die Praxis?
Also ich würde jetzt heute mal 3 Vorschläge bringen, 3 Übungsvorschläge. Vielleicht passt einer. Der erste, der Glauben ist immer persönlich, aber nicht privat. Weil viele haben sich verabschiedet von der Welt. Ich habe eben das böse Wort mal gebracht. Die gehen noch worshipen, aber nicht mehr abstimmen.
Ja.
Also, die Nachfolge von Jesus bedeutet doch, dass ich die Werte, wo Jesus wichtig sind, in die Welt hinein versucht zu tragen. Und was ist der grösste Hebel, den ich habe in der Schweiz? Das ist Abstimmung
Demokratie,
und Wählen.
Ja.
Genau.
Ja.
Also, überlegt er zum Beispiel, also, Stand-up-Beispiel, wir geben 6 Milliarden aus, um Kampfflüger kaufen.
Yeah.
Stell dir vor, Jesus steht neben dir, so wie du dir einfach halt vorstellst, der Jesus, und fragen, sag, ist das richtig, dass wir das machen? Und wenn er sagt ja, dann stimmst du ja, und wenn er sagt nein, dann stimmt nein. Also einfach diese Frage immer wieder stellen. Jesus, sag mal, was wäre jetzt richtig? Mhm. Dann habe ich die Erwartung, dass dann und wenn der Heilige Geist mich überlistet, dass ich also nicht nur aus meinen Ängsten und aus dem Egoismus abstimme, sondern dass ich plötzlich einmal den Blick von Gott auf die Welt bekomme, auf den Nächsten denke und so weiter. Also, das wäre die erste Übung. Die zweite,
politisches Engagement.
Ja, politisches Engagement, genau. Das zweite wäre für mich, teste mal den Satz, geben ist seliger als nehmen, test den aus. Und ich behaupte, du wirst eben Glück erleben, was die weltliche Studie sagt, es wird dir gut gehen. Also, ja, test das aus, immer wieder. Und das Dritte wäre einfach ganz einfach, fang doch einfach mal an, für Menschen zu beten. Also, wir beten, meine Frau und ich beten regelmäßig für die Menschen auf der Flucht. Jetzt für den Krieg und so. Das sind ja immer die Ärmsten, die leiden am Ganzen. Mhm. Und ich weiss ganz genau, wenn ich jetzt bete, Herr, mach, dass Frieden ist in der Ukraine. Ich kann nicht glauben, dass morgen dann Frieden ist. Also, muss gestehen, ja. Und warum bete ich trotzdem? Es ändert mein Herz. Je mehr ich mein Gebet auf die armen Vertriebenen von dieser Welt fokussiere, öffnet das wieder im Sinn von eben Johann Baptist Metz.
Perspektive.
Perspektive. Yeah. Ich merke plötzlich, meine Augen öffnen sich wieder für die Not von dieser Welt. Und vielleicht passiert sogar, dass ich merke, aha, ich sollte etwas dagegen tun. Ich kann sogar etwas dagegen tun. Ich kann irgendwann einem Migranten Deutsch unterrichten oder ich kann Geld spenden und so weiter. Es macht etwas mit mir. Und ich bemängle das immer wieder in unserer Freikirche. Man betet so wenig für die Nöte der Welt. Man betet für unsere Knie, die wehtun. Ist okay. Okay, aber Gott will doch die ganze Welt. Ja.
Also, wir haben drei Übungen diese Woche. Die Demokratie nutzen, die Hebel, die wir haben, auch irgendwie betätigen, dann geben, einfach mal gross
geben,
schauen, wo tut es weh und warum vielleicht auch. Und dann eben das dritte, beten auch für die Nöte dieser Welt.
Das ändert meinen Blick, ja.
Also Felix, danke einmal mehr für das spannende Gespräch und euch danke fürs Zuhören oder Zuschauen. Wir wünschen euch auch viel Spass mit diesen Übungen von der Woche. Wir können eins, zwei oder sogar drei umsetzen. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört in zwei Wochen. Macht's gut. Am nächsten dienen, ganz praktisch. Grosszügig sein und nicht die eigenen Bedürfnisse ins Zentrum stellen. Das ist also der Fokus der sozialethischen Tradition. So wie sich Jesus für die eingesetzt hat, die am Rand der Gesellschaft waren, sollen wir auch ein Herz haben für die Armen und Einsamen. Ja, wie ist das bei euch? Fällt euch das Licht? Was inspiriert euch zum Geben? Und wo fällt euch Nächstenliebe vielleicht besonders schwer? Das würde mich sehr wundern. Darum schreibt uns doch eure Fragen und Gedanken. Wir freuen uns, von euch zu hören. Danke vielmals fürs Zuhören. Macht's gut und hebt euch Sorge. Glauben und Denken. Gott suchen, Spiritualität leben. Ein Podcast von ERF Media Schweiz in Zusammenarbeit mit der VBG.